Ja, so wurde ich auch vorgestellt. Ich bin Professor für Informatik oder in der Informatik und natürlich ist mein Job hier immer so ein bisschen Technik auch Ihnen aufzuzeigen. Wir sind aber in einem Verbund. Sie hatten ja schon zwei Veranstaltungen. Selbst Medien produzieren habe ich sogar selber unten mal hingeschrieben. Den Stand haben wir jetzt diskutiert. Das heißt, was wollen wir heute machen? Ich möchte Ihnen ein paar Thesen nahebringen. Nämlich These 1, das Wachstum des Internets wird weitergehen. Es wird weiter wachsen und zwar schnell. Die Rolle des Internets in der Gesellschaft wird sich weiter verändern. Die Bedeutung wird weiter zunehmen. Meine Meinung, die Chancen sind größer als die Risiken. Das gilt auch für ein Thema, das ich heute in einem Ausschnitt beleuchten möchte, nämlich dem Internet of Things. Wir werden auch erfahren, was das ist. Und auch Online-Social-Networks werden weiter wachsen und intensiver genutzt werden. Ich hoffe, dass diese Thesen sich vielleicht ein klein bisschen überraschen. Das wäre meine Gliederung. Wir wollen ganz kurz auf die beeindruckenden Zahlen des Internets schauen. Wir wollen ein ganz bisschen Geschichte machen, aber wirklich mikromäßig. Dann wollen wir traditionelle und zukünftige Dienste. Und in dem Kontext möchte ich dann auch das Internet of Things mit Ihnen besprechen. Und ein bisschen noch über Online-Social Networks und eine Zusammenfassung. Was kennen Sie denn davon, von diesen Begriffen? E-Mail, www, ich denke mal, kennt jeder, ne? Wer hat gesagt, alles? Oder habe ich mich verhört? Wer kennt es denn? Sixdegrees.com. Okay. StudiVZ kennen Sie noch? Aber nutzen Sie nicht mehr, oder? Ja. Facebook, Semantic Web, wir können nicht jeden Begriff durchgehen. Sie sehen aber auch an diesen Begriffen, dass ich nicht die harte Technologie jetzt mit Ihnen durchkauen will. Ich will hier nicht keine Tech-Veranstaltung machen, sondern dass ich eher so ein bisschen schauen möchte, was ist das Internet wirklich? Was will man da erreichen, auch die Betreiber? Und was wird die nahe Zukunft des Internets sein? Und eigentlich das Faszinierende ist, dass diese ganze Entwicklung aus dem Jahr 1968 kommt. Damals hieß es erst ARPANET. Das Internet war dann das Protokoll des ARPANETs neu aufgesetzt. Aber die Ideen damals von einem der Väter, Sie sehen, der ist jetzt auch schon fast Urgroßvater, also auch noch älter als ich, was möglich ist, ja. Die Idee war, sie wollten tatsächlich Menschen verbinden. Sie wollten Menschen verbinden, aber Wissenschaftler. Das war ihre erste Idee. Und zwar dadurch, dass der Mensch und die Maschine, der Computer, zusammengeführt wurde. Und ihre Idee war dann, ja, dann müssen wir so etwas bauen, wie das ARPANET, später dann Internet genannt. Gut, der Mann ist hochgeehrt, die ganze Gruppe ist hochgeehrt worden. Aber ich finde es faszinierend, dass die Leute damals schon daran gedacht haben, nicht Maschinen mit Maschinen zu verbinden, sondern 1968 schon daran gedacht haben, Menschen mit Menschen zu verbinden. Und das waren dann die beeindruckenden Zahlen. Hier stehen die Anzahl der Hosts, das sind beileibe nicht alle Rechner, die angeschlossen sind, sondern es sind nur solche Rechner, die eine feste IP-Adresse haben. Die meisten, wenn Sie über einen Provider reingehen, Sie kriegen dynamisch eine IP-Adresse zugeordnet, während das die sind, die Server, also die Server, die hier im Rechenzentrum stehen, die Server, die in unserer Arbeitsgruppe stehen und so weiter. Wer von Ihnen hat denn eine feste IP-Adresse? Sie haben eine feste IP, okay. Einer. So ungefähr ist das Verhältnis. Die meisten gehen mit dynamischen IPs rein und die werden hier nicht gezählt. Und trotzdem gibt es knapp 1 Milliarde Rechner, 1 Milliarde, die am Internet sind. So, und das zeigen Techniker Ihnen immer, wenn Sie sie beeindrucken wollen, und dann nennen Sie das exponentielles Wachstum. Und da jetzt etwas fürs Leben. Wenn irgendein Kerl wieder herkommt oder eine Frau, es gibt ja auch Technikerinnen, und spricht mal wieder von exponentiellem Wachstum, dann sagen Sie, Sie meinen die Seitenflächen des Eiffelturms. Die sind nämlich wirklich exponentiell. Jetzt natürlich die Frage, also diese Linien hier, so wie sie hier hochgehen, das ist eine klare exponentielle Funktion. Sind diese Funktionen und die, sind sie identisch? Von der Struktur her, nicht gleich, aber von der Struktur her identisch, von der mathematischen Struktur. Und dann macht der Mathematiker so etwas. Dann zeichnet er sich das nämlich mit einem logarithmischen Maßstab auf. Hier, da sehen Sie einen logarithmischen Maßstab, da sehen Sie einen linearen Maßstab. Da ist linear, also der gleiche Abstand immer aufeinander aufgetragen, während hier immer eine Multiplikation mit 10 stattgefunden hat. Und wäre es eine exponentielle Funktion, dann müsste es hier eine Gerade sein. Und das ist es nicht, es geht also schon in die Sättigung. Aber wir sind bei 1 Milliarde und dieser nächste kleine Abschnitt, der wäre dann 10 Milliarden. Und ich sage Ihnen voraus, da sind wir in, na sagen wir mal, mindestens 5 Jahren. Sagen Sie, 10 Milliarden Menschen gibt es doch gar nicht. Dann sage ich, es gibt aber mehr als 10 Milliarden Dinge. Und darüber wollen wir sprechen, welche Dinge alle ans Internet kommen. Und warum und wieso. Sie haben so was fürs Leben gelernt, wenn mal wieder so ein Tech-Freak daherkommt von exponentiellem Wachstum spricht. Es ist kein echtes exponentielles Wachstum, aber enorm groß. Das muss man wirklich verstehen. Und wenn Sie da mehr darüber lesen wollen, dürfen Sie sich gerne das anschauen. Hier bei Hobbes gibt es eben detaillierte Zahlen und Tabellen und was weiß ich zur Entwicklung des Internets. Und das ist auch auf Deutsch verfügbar. Den Link haben Sie dann. Ich gebe euch dann auch die Folien und dann ist das gut. Für die Informatik ist das etwas ganz Besonderes. 1969, 68, 69 solche Ideen gehabt zu haben. Ich werde Ihnen gleich sagen, warum. Weil damals gab es Laptops nicht. Da gab es überhaupt die Gedanken, dass ein einzelner Mensch für sich allein einen Rechner haben sollte, überhaupt nicht. Also das, was für Sie selbstverständlich ist, Sie haben 2, 3 Rechner. Also das iPhone ist ein kompletter Rechner, der Laptop ist ein kompletter Rechner und so weiter. Und wenn ich Ihnen jetzt erzähle, im Auto, in einem Oberklasse-Auto, das wahrscheinlich niemand von Ihnen hat, wie viele komplette Rechner sind wohl in einem Oberklasse-Auto? Also so ein 600er Daimler oder sowas. Was schätzen Sie denn? Wie viele Rechner sind da drin? Also solche. Eine Idee? Ungefähr 25 bis 30% der Wertschöpfung bei der Automobilherstellung ist heute im Moment bei der Elektronik. Ja? Und jetzt die erschreckende Zahl, die sich Gott sei Dank wieder reduzieren wird, sind etwa 160 aktuell. 160 Rechner in einem Pkw. In der S-Klasse, ja. Und das ist einfach viel zu viel, weil selbst die Informatiker sind nicht mehr in der Lage, das komplett zu steuern. Und die Koordinierung, diese Rechner zu koordinieren. Und das Ergebnis sind dann, dass die Elektronik die höchste Ausfallrate hat bei Autoteilen überhaupt heute. Gut, das wird sich verändern. Und es ist faszinierend, dass obwohl mehr als 40 Jahre durchs Land gegangen sind, diese Ideen des Internets, die sich komplett gehalten haben. Und das Interessante, diese Ideen kann man aufschreiben, nämlich jeder Knoten, jeder Rechner ist für sich selbstständig und darf tun und machen, was es will. Keine Organisation kontrolliert das komplette Internet. Das gibt es nicht. Und jeder, der die technischen Möglichkeiten hat, ja, darf sich auch anschließen. Es kann keiner sagen, hey, du gefällst mir überhaupt nicht. Du darfst nicht. Gibt es nicht. Jeder darf. Und noch eins, auch das klingt ja sehr chaotisch, stellen Sie sich das in Ihrer Klasse vor. Die Regeln werden grundsätzlich mehrheitlich. Die werden abgestimmt. Da gibt es ein spezielles Verfahren, das heißt Request for Comments. Also irgendeiner macht einen Vorschlag und dann gibt es darauf dann einen Request for Comments. Das heißt, das kann man kommentieren, dann wird das diskutiert. Und nach einer gewissen Zeit wird abgestimmt, das wollen wir so oder das wollen wir nicht. Und da spielen auch die ganzen großen Organisationen mit. Ja? Sodass wirklich niemand, und das ist sichergestellt, und das wollen natürlich auch die Technikfreaks nicht. Es gibt natürlich ein paar Administratoren, die so ein paar Schlüsselstellen ein bisschen mehr beeinflussen können als jeder Nutzer. Das sind zum Beispiel die Nameserver, ja? Die dann wirklich die Namen umwandeln in IP-Adressen. Ja, das sind privilegierte Stellungen. Aber da gibt es ein paar von auf der Welt, die sind ein paar, heißt 10 Menschen, die diese Informationen in sich, mit sich tragen, Zugang zu diesen zentralen Servern haben. Und die sind über die gesamte Welt verstreut. Also es besteht eigentlich auch keine Gefahr, dass das wirklich ausgeplaudert wird. Und das Prinzip ist ganz einfach. Wem bestimmte Regeln nicht gefallen, der kann neue Regeln vorschlagen. Und wenn er genügend Leute findet, die das auch haben wollen, dann ist das die neue Regel. Also eigentlich ein wirklich chaotisches Netzwerk, das sich da gebildet hat und das bis heute überlebt. Und das überlebt deshalb, weil die User, die Benutzer, da Nutzen rausziehen wollen. Weil sie sehr schnell, Sie sehen das gleich in der kurzen Geschichte, erfahren haben, hey, das ist ja richtig nützlich, da kann ich ja was mit anfangen. Und die sich auch wehren, wenn es böswillige Chaoten gibt. Ja? Zum Beispiel gibt es, ist nur ein Beispiel, gibt es immer mal Leute, die böswillige Bilder ins Internet stellen und so, das gibt es, ja. Aber die Gemeinde, wenn das etwas ist, das war zum Beispiel bei dem 9-11, da, ich habe das Bild jetzt gerade nicht reinkopiert, da kam ein Flugzeug angeflogen und die Leute standen oben auf dem Turm und das Flugzeug flog in den Turm. Es war ganz klar, dass die Leute nachher tot waren, also die mussten dabei gestorben sein, aber die hatten angeblich dieses Bild noch mit ihrer Handycam geschossen. Und das hat viele Leute beeindruckt und da haben sie gesagt, haben sie das Bild untersucht, ob das eine Fälschung war. Und haben dann gleich, also innerhalb weniger Stunden hatten sie 10 Punkte rausgefunden, ja, das war eine Fälschung. Mit falschem Flugzeugtyp und all dieses, also diesen Detailkram, den einer alleine gar nicht machen kann. Und das ist der wirkliche Nutzen des Internets. Aber für Sie jetzt vielleicht auch interessant, die Telcos, also die Telekom-Gesellschaften, Telcos, so ein Fachjargon, Telekom-Companies, in Europa, die waren bis 1995, also bis vor 15 Jahren, massiv gegen das Internet, gegen diesen Chaos. Also ich habe Anfang der 90er Jahre noch Forschungsanträge gestellt und die, wenn man da sagte, okay, ich will das im Internet machen, hat man kein Geld gekriegt. Ja? Man hat es hier in Europa wirklich behindert. Und ich habe 1995 dann den WWW3, also die World Wide Web Konferenz 3 in Darmstadt organisiert. Und da war genau ein Telekom-Vertreter, einer. Und der wahrscheinlich nur als Spion. Nein, der, weil ich ihn gut kannte und er auch neu bei der Telekom war, hat er sich hergetraut und gesagt, ich sag's mal keinem, mal gucken, wie viele Kollegen ich treffe. Und es war kein anderer da. Also man war zu der Zeit wirklich dagegen. In Griechenland bin ich fast einmal von der Bühne geprügelt worden, weil ich etwas zum WWW, diesem Chaos-Netzwerk erzählt habe. Also die Leute wollten damals mit anderer Technologie Geld verdienen. Okay. So, Sie werden jetzt auch hören, ARPANET ist ein militärisches Netzwerk. Und das ist vor allen Dingen deshalb in den Strukturen, in den Detailstrukturen, die wir jetzt gar nicht besprechen können, entwickelt worden, um es zuverlässig und störungsresistent zu machen. Auf einen Punkt gebracht, dieses Netzwerk sollte nicht ausfallen, wenn die USA mit Atombomben angegriffen wurde. Ja, das ist richtig. Das war eine der Motivationen, warum das Militär damals diese Entwicklung bezahlt hat. Aber es war, auf der anderen Seite waren da Menschen, der Windsurf und andere, die gesagt haben, gut, wenn wir da was Großes schaffen wollen, müssen wir das Geld nehmen, aber wir wollen Menschen miteinander verbinden. Und die Basis war die neue Pakettechnik, das heißt, auf dem Internet, wissen Sie vielleicht, werden alle Ihre Daten, alle Videos werden in relativ kleine Datenpakete zerhackt. Und diese Datenpakete gehen dann quer durchs Internet. Und da war das möglich. Das war eine Zeit, und nur ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen könnte, wo eine Firma, und diese Firma hat drei große Buchstaben, IBM, 70% des Weltmarktes bei Rechnern bediente. Ja, also wenn wir von Monopol sprechen, das war ein klares Monopol. Können Sie sich das vorstellen? Eine Firma, nicht Apple und Microsoft und was war sonst, eine Firma bediente 70% des Marktes. Wahnsinn. Und in der Zeit diese Chaosentwicklung. Genau in derselben Zeit. Vielleicht auch in Opposition zu Big Blue. Okay. Und die ersten Dienste, die die Leute sich ausgedacht haben, ist, oh, das wäre ja schick, wenn ich hier zu Hause sitze oder in dem Büro sitze und dann hier in Frankfurt sitze und in Darmstadt einen Rechner bedienen könnte. Okay? Dann auch sowas wie FTP. Es wäre doch schön, wenn ich hier einen Pfeil habe, eine Datei habe, dann könnte ich die meinem Kumpel irgendwo hinschicken und der hätte sie dann. Okay, File-Transfer-Protokoll. Und noch 1967 meinte Leute, Lawrence Roberts, auch einer, ja, dass es eigentlich not an important motivation ist, für ein Netzwerk Botschaften zwischen Menschen auszutauschen. Eine der riesen Irrtümer. Denn schon wenige Jahre, drei Jahre später, war der E-Mail-Verkehr der zentrale Punkt. Das heißt, Menschen sprachen zu Menschen, schickten anderen Leuten E-Mail-Messages. Und die machten damit einmal 75% des Datenaufkommens auf. Das ist heute nicht mehr so, aber damals war das so. Das heißt, diese Ursprungsideen, ich bediene da einen Rechner, die Protokolle gibt es noch, bis heute, keine große Bedeutung. Files austauschen, keine große Bedeutung. Was passierte war, das Netz wurde benutzt, um Briefe auszutauschen, schnell, E-Mail. Und dann nochmal 10, fast 20 Jahre später, da kam die Killer-Applikation, das war das World Wide Web. Und die Projektidee kam von Tim Berners-Lee, später geadelt unter anderem dafür, und Robert Caillaux, beide, der Robert wird eigentlich selten genannt. Und die hatten eine Idee. Und zwar wollten sie bei der CERN, das ist die Großforschungseinrichtung in der Schweiz, an der Grenze in Genf zu Frankreich, da sind Atomforscher und die erzeugen experimentelle Daten. Und diese Daten wollten sie austauschen mit, was weiß ich, Japan, mit den USA und sonst wo. Und da entwickelten sie die Grundideen. Und das wurde so schnell auf einer Next Workstation, die müssen Sie jetzt nicht kennen, die nannten wir damals immer schwarze Kisten, weil die ganz, ganz schick schwarz verpackt war. Das war damals eigentlich noch nicht so, also ein schwarzes Gehäuse hatten. Und ab 1993, da kam dann diese Idee, hatten ein paar Amerikaner aufgegriffen, nämlich der Mosaik-Browser heraus. Den gibt es. Einer der vielen Vorläufer des Firefox. Und der brachte dazu, erst war das nur Hypertext, nur Text. Images, Bilder und Formulare. Und das war der durchschlagende Erfolg. Und ab 1994 gab es dann internationale Konferenzen dazu, die laufen bis heute. Damals war die Entwicklung so schnell, dass man mit einer Jahreskonferenz überhaupt nicht auskam. Das hat man jedes Jahr zwei Konferenzen veranstaltet, immer wechselnd auf verschiedenen Erdteilen. Und es wurde eine Riesenbewegung. Und damit leben sie auch heute noch. Und das World Wide Web ist nicht tot und das wird nie tot sein. Aber Informatiker sind nicht dumm, aber sie irren. Nur, um Ihnen mal ein paar klassische Irrtümer von Informatikern, können Sie jetzt alle Ihre Vorurteile mitbedienen. Ja? Informatiker sind doof. So, 1943 hat der damalige Chairman, also Geschäftsführer von IBM, Thomas J. Watson, gesagt, er denkt, da ist so ein Weltmarkt vielleicht für 5 Computer. Ja. Und er hat dann übrigens den ersten IBM-Computer gar nicht Computer genannt. Warum nicht? Weil Computer war ein Beruf. Das war die Zeit des Weltkrieges. Vielleicht haben Sie mal irgendwo im Film gesehen, dass es da Rechner gab, die Flugbahnen und so berechnet haben mit Papier, mit der Hand Kopfrechnen gemacht haben. Und der Beruf war Computer. Und er wollte keinen Ärger mit den Gewerkschaften bekommen. Und darum hat er gesagt, darum nennen wir das Ding nicht Computer, sondern Calculator. Okay. Und das ging weiter so. Ich meine auch Ken Olson. Digital Computer ist heute nicht mehr so groß. Aber der hat 1977 noch gesagt, er kann überhaupt nicht verstehen, warum ein individueller Mensch einen eigenen Computer haben soll. 1977 noch. Fast 10 Jahre nach der ersten Erfindung des Internets. Da hat man an große Rechner gedacht. Und ich glaube, und deshalb stehe ich hier, weil ich Sie motivieren will, da ein bisschen mit zu spielen. Das Richtige hat Alan Kay gesagt, auch ein Informatiker. The best way to predict the future is to invent it. Und was er damit sagen will, ist, so oberflächlich betrachtet, ist das alles schwierig. Man muss in manche Sachen reingehen, wirklich tief reingehen und man muss auch Visionen haben. Und nicht, wie Helmut Schmidt sagt, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Also haben Sie Visionen. Und jetzt will ich zwei Sachen kurz ansprechen. Das sind nämlich Sachen, die jetzt aktuell laufen. Einerseits Cloud Computing. Was Sie hier heute mitnehmen wollen, müssen, ist, es geht nicht nur um die Daten in der Cloud. Darüber wird immer in der Presse im Moment so viel geredet. Wo man Ihnen die Daten klaut, in der Cloud. Das versteht kein Amerikaner, aber Sie, ja. Darum geht es im Kern eigentlich gar nicht, sondern es geht um Computing, das heißt im Netz verteilte Rechner. Es geht um Services, die man einkaufen kann und dergleichen mehr. Es wäre ein Thema, ich habe mich entschlossen, das zweite Ding mit Ihnen ein bisschen näher zu betrachten, nämlich das Internet of Things. Das ist nicht nur prinzipiell spannend, das ist nicht unproblematisch und das wird Sie direkt betreffen in den nächsten Jahren. Um was geht es da? Es ist ein Begriff, der ist relativ jung, also 10 Jahre. Und es geht darum, dass die Dinge denken lernen und sich verhalten lernen. Also wirklich real Dinge, die dann das Internet nutzen. Und in diesem Zusammenhang sagt man, dieser ganze riesige Erfolg des World Wide Webs war nur der Zündfunke für das, was jetzt entsteht. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht. Und das steht eigentlich in einer schönen Kontinuität. Am Anfang haben zwei Computer miteinander gesprochen oder mehrere Computer. Von einem Ende zu dem anderen zu verbinden, das war der Weg. Gott sei Dank, wie Vince Cerf auch schon sagte, haben die Menschen sich dieser Möglichkeiten bedient bis hin zum Web 2.0. Aber das nächste, das was kommt, und glauben Sie mir, Sie wird es betreffen, ist, dass alle werthaltigen Objekte am Internet sind. Und wenn hier alle steht, dann meine ich alle. Das heißt, nicht nur das, was Sie als Rechner identifizieren, Ihr Handy, sondern auch seine Uhr da, ist sicherlich werthaltig und diese Uhr wird am Internet sein. Glaubt er auch nicht. Ja? Die wird am Internet sein. Wahrscheinlich nicht Ihre Apfelsine, weil die nicht sehr werthaltig ist. Aber die Box, in der sie angeliefert wurde, die wird am Internet sein. Der Kasten, der Karton. Und wir sprechen dann auch von smarten Gegenständen. Also, naja, wem soll ich das erklären, was smart heißt? Gegenstände, die etwas machen können miteinander. Und in dem Zusammenhang werden Sie dann verschiedene Sachen auch hören. Und das ist nur so flashlightartig jetzt. Am Internet teilnehmen kann jeder vom Prinzip her. Und es reicht sogar aus, ein relativ kleiner Computer. Das kleinste, was im Moment ausreicht, ist etwas mit 4 Kilobyte RAM, also 4 Kilobyte. Das sind zwei Seiten Text, so viel muss er speichern können. Und dann noch, das Programm selbst ist rund 6-mal so groß. Und so ein kleiner Computer, der in jeder Uhr unterzubringen ist, der nur noch einige Euro pro Stück kostet, also 2-3 Euro, sowas in der Größenordnung, der reicht aus, um ein vollwertiger Teilnehmer im Internet zu sein. Das ist aber für viele Dinge natürlich noch zu teuer. Für Ihre Apfelsinenkiste 2-3 Euro drauf wäre zu teuer. Da gibt es dann andere Möglichkeiten und das hören Sie und das bringen einige Leute durcheinander. Das sind zum Beispiel diese AFID-Systeme, also diese Radio Frequency Identification. Und da sehen Sie gleich eine wichtige Sache. Man will damit Objekte identifizieren. Und ja, darum geht es. Alle werthaltigen Sachen sind Ihr Leben lang identifizierbar. Sie können die quasi gar nicht mehr klauen, weil wenn Sie die klauen, meldet er sich, dieses Gerät dann, und sagt, hier bin ich. Das weiß er vielleicht nicht, aber ich bin hierhin transportiert worden. Hier, an dem Ort bin ich jetzt. Mit GPS überhaupt kein Problem. Ja? Er ermittelt seinen Ort und schickt das zurück. Übrigens, diese Diebstahlsicherung gibt es schon. Die gibt es wirklich. Ja, bei iPhones zum Beispiel. Bei allen Smartphones. So, ja, die melden sich, die sind geklaut worden, stellen fest, irgendeine Fehlbedienung und dann melden sie sich und sagen genau dem Ort, wo sie sind. Also so eine Dinger zu klauen, das mögen auch Diebe nicht so gerne. Ja. Also es gibt aber geringer, kostspieligere Ausführungen, zum Beispiel diese AFID-Systeme. Die kennen Sie auch von jeder Scheckkarte, von Ihrer Goethe-Card. Da ist so ein AFID-Ding drin, so ein kleiner Sender und Empfänger. Erkennen Sie immer an der Antenne. Und wenn Sie dieses Ding irgendwo reinsticken, gibt es eine Lesestation und diese Lesestation verbindet dann diese Karte mit dem Internet. Ja? Und das ist so richtig ein fast ausgewachsener Computer. Und diese Dinger kosten nur noch 5 Cent pro Stück. 5 Cent. Das heißt, wenn Sie 1 Euro über haben, haben Sie da 20 Stück von. Und die kann man natürlich an der Kiste, denn die kostet 2-3 Euro. Und es ist schließlich interessant zu wissen, wo diese eine Apfelsinenkiste ist. Ich gebe Ihnen gleich ein paar Links, da können Sie sich das wirklich anschauen. Das führe ich heute Abend nicht vor. Viertelstunde schauen Sie sich Videos an im Internet, was damit gemeint ist. In der Logistik ist das ganz, ganz groß mit diesen AFID-Transpondern und diesen Systemen. Und es gibt noch was Billigeres, das sind nämlich diese Codes, die Sie ja überall kennen. Klassisch, das ist ein bisschen wenig, da gibt es nur 12 Ziffern, aber in den 2D-Codes, man spricht auch von 2D-Barcodes, aber das ist ja blöd, das sind ja gar keine Balken mehr, ja. Da können Sie schon eine Menge mehr Informationen unterbringen. Und das wird genutzt. Wo steht denn das? QR-Codes, ja, ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Nee, da wäre das Englische wäre ja Square. Nee. Okay. Ich glaube, das ist wichtig. Diese Entwicklung, dass eben die Dinge selbst am Internet sind. Die Dinge selbst. Dieses Ding wird ja schon identifiziert. Zwar nicht dieses Individuum, aber welcher Typ er ist. Denn jedes Mal, wenn Sie mit dem Code über die Kasse gehen, weiß die Kasse ganz genau, das ist dieser Durstlöscher. Mit dem Handy können Sie es scannen. Genau, das müssen Sie begriffen haben. Da verbindet sich eine elektronische Welt, ja, die klassische Welt des Internets, des World Wide Web. Sie können nämlich dann gleich hier mit dem Code, gibt es inzwischen auch als App, können Sie dann Marktanalysen dazu abrufen, wer der Hersteller ist und so weiter und so weiter. Und das verbindet sich. Und das kostet keine 5 Cent, das aufzudrucken. Und das ist klassische Infrastruktur. Überall. Und das wird viel, viel mehr. Das heißt, damit fing man an, kurz nach 2000, um in der Logistik wirklich werthaltige Sachen zu verfolgen. Zum Beispiel ganze Container. Da ist das schon ganz üblich, also große Container, wenn Waren verschickt wurden, die genau zu identifizieren, auf welchem Schiff sind sie, dann zu wissen, wo ist das Schiff ganz genau und so weiter. Es gibt kein logistisches Unternehmen, das nicht weiß, genau wo alle ihre LKWs sind. Genau wo. Ja? Das ist alte Technologie, wo jeder einzelne Logistikcontainer, jeder Frachtcontainer, ist genau klar, wo der ist. Dann gab es bestimmte vertikale Märkte, in die das eindrang und wo es genutzt wurde, dass im Sicherheitsbereich diese Karten, ja, sie kommen in viele Bereiche gar nicht mehr rein, wenn sie diese Checkkarten nicht haben, im Healthcare-Bereich, im Transportbereich, Food Safety und so weiter. Und etwas, was mich immer noch freut, weil ich das nämlich vor 15 Jahren auch mal erfunden habe, nämlich so etwas zu benutzen im Dokumentenmanagement. Also zum Beispiel in einem Anwaltsbüro, da zu verfolgen, wo gehen die einzelnen Dokumente hin. In jeder Tür ist quasi ja, eine Empfängerstation und es kann kein Dokument mehr verloren gehen. Ja, nicht so wie bei mir in so einem Aktenstapel liegen, weil dann sagt der Server halt, das ist im Büro vom Krömker, soll Krömker suchen. Aber das ist jetzt der interessante Bereich und hier müssen Sie ein bisschen aufpassen. Diese Technologie wird jetzt nicht nur benutzt, um Alltagsgegenstände zu lokalisieren und ihren Typ festzustellen. Wir Informatiker sagen dann, das Exemplar können wir nicht identifizieren, also genau diese Dose. Aber wir können den Typ feststellen, nämlich das, was da drin sein soll. Ja? Aber es geht weiter. Die Dinge werden selbst echt identifizierbar. Das einzelne Ding, diese Flasche, wenn sie wertvoll für uns genau ist, weiß man genau diese Flasche. Und es gibt eine Menge Leute, die auch daran interessiert sind, genau sie, die Menschen, zu lokalisieren. Sie haben das ja gestern, vorgestern von O2 gehört, dass man gerne genaue Bewegungsprofile haben. Und glauben Sie, nein, wir anonymisieren die Daten, ganz klar. Niemand ist an Ihren Daten interessiert. Naja, wer es glaubt. Da beginnen Gefahren. Ja, das muss man wirklich sagen. Es geht mich nichts an, wo Sie heute Abend hingehen. Auch wenn ich noch so viel Technik habe. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Und das ist genau dieser Punkt. Genau an diesem Punkt. Diese Welle beginnt jetzt. Keine Angst. Die Chancen sind größer. Stellen Sie sich vor, ein intelligentes Haus. Wissen Sie, ich bin noch mal 40 Kilometer wieder zurückgefahren, weil meine Freundin damals meinte, vielleicht hätte sie morgens ja doch nicht den Herd ausgemacht. Ja? Wäre gut gewesen, wenn ich da ein intelligentes Haus gehabt hätte und gucken wollte, wird in meiner Wohnung überhaupt Strom verbraucht. Ja? Das kann sehr, sehr hilfreich sein. Kann sehr, sehr hilfreich sein. Die intelligenten Häuser werden kommen, die intelligente Wohnung werden Sie alle haben. Alle. Und das ist eigentlich das, was mich ein bisschen beunruhigt. Ubiquitous Positioning. Allgegenwärtiges, allgegenwärtig. Das weiß der Bernd natürlich dann besser, was das allgegenwärtig heißt. Allgegenwärtiges Positionieren. Ich kann alles positionieren. Naja, und dann geht es vielleicht weiter. Es wird ganz sicher sein, schauen Sie sich die Anzahl der Objekte an, das wird weiter wachsen. Ja, die Folie kriegen Sie auch genau, dann können Sie das nachlesen. Das wird wirklich wachsen, dieses Internet of Things. Und dazu nur eine Sache, da müssen Sie jetzt gar keine Angst vor haben. Das kommt langsam, dieses IPv6, das ist das neue Internetprotokoll. IP steht für Internetprotokoll. Und bisher waren wir nur in der Lage, ungefähr 4 Milliarden verschiedene Rechner überhaupt anzuschließen ans Internet. Mehr ging nicht. Ja? Weil da war die Adresskapazität war aufgebraucht. Das musste man erhöhen, gerade wegen dieses Internet of Things. 4 Milliarden ist ja nichts. Da könnte ja nicht mal jeder Mensch, ja, dann müssten wir uns ein Handy teilen. Ja, wäre nicht schlimm, aber so, und das muss man aufbrechen und das kommt jetzt, setzt sich mehr und mehr durch, das ist eine riesentechnische Geschichte, dass alle Router, die im Internet sind, alle verbindenden Rechner, dass die alle dieses neue Protokoll übernehmen und das geht nur langsam. Aber da haben wir dann so viele Adressen, nämlich eine 3 mit 38 Nullen. Können Sie sich vorstellen? 3 mal 10 hoch 38, eine 3 mit 38 Nullen hinten dran. So viele Menschen können, so viele Rechner können dann ans Internet. Und das heißt, jeder Mensch hat 10 hoch 28 verfügbare Internetadressen. Also das reicht forever aus. Gut. Aber welche Sachen sind denn jetzt essentiell in diesem Internet of Things? Essentiell ist Identifikation. Nicht nur den Typ, sondern das Exemplar selbst. Genau diese Dose möchte ich wissen, wo die ist. Und ich möchte auch wissen, in welchen Mülleimer die geworfen wurde. Und ich möchte auch wissen, wo, in welcher Müllverbrennungsanlage die dann verbrannt wird. Sagen Sie, ist doch Quatsch, was er erzählt, so bei einer Pappdose ist das vielleicht gar nicht so wichtig. Ja, vielleicht doch. Aber auf jeden Fall, wenn das Ding 10 Euro wert ist, dann wird es vielleicht schon wichtig, sowas zu verfolgen. Ja? Und das wird gehen. Also, Identifikation des Typs und des Exemplares und Verknüpfung dieses Objektes mit den zugehörigen Informationen. Also dann zu wissen, diese Dose kommt aus der und der Fabrik, ist an dem und dem Tag hergestellt, ist den und dem Weg hierher gekommen, wurde von der und der Verkäuferin, und jetzt wird es wieder interessant, an mich verkauft. Alles das könnte das Smart Object, Getränkekarton, Ihnen dann irgendwann sagen. Gut. Und das zweite ist die Sensorik, die da drin sein könnte. Es könnte nämlich über GPS feststellen, wo es ist. Das heißt, nicht nur, wenn ich dieses Objekt habe, kann ich fragen, wo kommst du denn eigentlich her? Welchen Weg? Sondern dieses Objekt könnte sich selber melden und sagen, hier bin ich. Wie ihr Smartphone. Es ist keine Fantasie. Die Fantasie ist nur, dass es nur ihr Smartphone macht und nicht ihre Getränkebox. Okay? Und es könnte sagen, hier bin ich. Und ich bin noch nicht getrunken. Es lohnt sich noch, um mich zu kämpfen. Gut. Und das würde genau die Sensorik liefern. Dieser kleine Karton wüsste dann nämlich, dass er noch voll ist. Und würde Ihnen das mitteilen. Und vielleicht könnte es auch handeln, nämlich mit kleinen Effektoren. Aber vermutlich wird das Smartphone, und das ist jetzt auch kein Gag, der wichtigste Mediator. Denn das ist eigentlich genau das, was im Moment läuft. Mit diesem Smartphone können Sie hier den Typ direkt abfotografieren. Sie sagten das ja, überall. Und können direkt alle Informationen über diese Kiste bekommen. So, im Moment ist das aber nur der Typ. Und in Zukunft wird es das Exemplar sein. Das muss Ihnen klar sein. Dafür sind alle Grundlagen gelegt. Und das Smartphone wird Ihr persönlicher Mediator in diese Welt sein. So, wo wird es heute schon eingesetzt? Er dokumentiert jetzt diesen Karton, ja?
Ja, ich lese den QR-Code auf.
Gut. In der Logistik wird es ganz massiv eingesetzt. Es gibt wirklich interessante, und wenn Sie das mal irgendwie haben, in Paderborn gibt es das, aber auch in Essen, intelligente Häuser, wo alles Mögliche gesteuert wird. Und der Weg ist, der nächste Schritt ist das intelligente Wohnquartier. So. Und intelligente Verkehrslenkung. Und damit Sie da eine Vision bekommen, sollten Sie sich, ich rufe es jetzt doch mal ganz kurz auf, weil das ist, glaube ich, wichtig, ich muss Sie ein bisschen motivieren, sich diese 15 Minuten mal anzuschauen, weil sie eben auch Spaß machen. Ja, darum sage ich ja, sehen Sie, ein Smart. Das ist übrigens eine Sache, die nicht bei uns, die in einem Seminar entstanden ist, aber die wirklich nett gemacht ist. Weil diese ganzen Geräte sprechen untereinander. Das ist eigentlich das, was das Internet macht. Ja. Schauen Sie sich dieses Ding mal an. Wie gesagt, es läuft 11 Minuten 30. Das werden Sie bestimmt noch vielen Freunden zeigen. Sagen Sie, das ist unsere Zukunft. Ich habe noch eine Ladung Wäsche in Warteschleife. Ja, okay. Das heißt, diese ganzen Gegenstände, die reden miteinander. Okay. So, ich will Sie ja nicht langweisen und der Bernd will ja immer diskutieren.
Das ist übrigens Apfel-Orange, nur damit es weiß, ne? Also das steht hier dran.
Ach, kommen Sie. Und das Zweite, das in Digi-Gesellschaft. Gibt es auch einen schönen Film, das ist ein Film mit realen Menschen, wo zum Beispiel ein Logistikprovider erzählt, auch ganz knapp, warum er all seine Boxes ja, so ausgestattet hat, dass er genau weiß, wo sie sind und wie er die Zukunft sieht. So, und jetzt können Sie sich ein bisschen überlegen und das wird Sie direkt betreffen. Das wird Sie ganz sicher betreffen. Das werden Sie alle erleben. Und jetzt muss es wird es interessant und jetzt geht es ums Lernen. Was kann man mit so etwas machen? Und da gibt es den Horizont Report. Das ist so ein Technologie-Watching-Report, der jährlich erscheint und der immer versucht abzuschätzen, welche Technologien werden fürs E-Learning, fürs Lernen bedeutsam in welchem Zeitraum. Sie machen das jedes Mal für 6 Technologien und letztes Jahr war eben hier das Internet of Things auch dabei in 4 bis 5 Jahren. Und diesem Zeitraum, da wird es allgegenwärtig sein, da bin ich ganz sicher. Sie sagen, und das, naja, ich sage mal das Erste, das interessiert mich nicht, das ist US-Hochschule, ja, Anwesenheitskontrolle. Mich interessiert es nicht. Aber es ist klar, wenn Sie hier in diese Tür nur reinkommen, wenn Sie Ihre Goethe-Card dabei haben, ja, dann könnte ich auch nachgucken, war Lieschen Müller heute hier? Also ich will es nicht, aber... Ja, ja, aber das Lesegerät ist so intelligent, wenn Sie 2 Karten in der Tasche haben, fällt das auch auf. Also, okay. Aber ist schön, wenn Sie darüber diskutieren. Also, Sie sehen doch, wie fantasiereich Menschen werden, wenn es darum geht, Regeln zu brechen. Dann entzündet, dann entflammt die Fantasie. Okay. Also, mich interessiert das nicht. Hier in unserem System wird das wahrscheinlich auch nie eine Rolle spielen. Meeresbiologie. Also, das ist ein interessantes Projekt. Das sind übrigens Projekte, die ich tatsächlich aufgegriffen habe. Ja, und da glaube ich auch, viele dieser Sachen, diese Chips, die werden dann zum Beispiel Fischen eingebaut und dann kann man diese Fische verfolgen, wie sie irgendwie durch den Ozean schwimmen. Und ich glaube, von solchen Anwendungen gibt es ganz, ganz viele, also nicht nur in der Biologie, so etwas zu verfolgen. Und das könnte man immer nutzen zum forschenden Lernen. Also ganz bestimmt auf diese Art und Weise verfolgen, was mit bestimmten Dingen passiert. Also gar nicht so blöd, zu verfolgen, in welcher Müllverbrennung dieser Karton denn nun landet. Ja? Aber, naja, doch nicht so weit. Dann die nächste Idee, die da aufgeführt war, war Ressourcenmanagement. Ja, ich denke mal, das ist eher was für unseren Kanzler, das soll der mal machen. Klar, der würde gerne wissen, wie viele Leute sitzen denn in den Räumen. Und dann würde er sagen, hier ein viel zu großer Raum für Sie. Ja. Interessiert mich auch nicht, aber das ist eher was für was anderes. Und ich habe dann wirklich intensiv weiter recherchiert, weil ich einfach daran glaube, dass diese Technologie und sicher bin, dass diese Technologie kommt. Wo könnte man das dann beim Lernen einsetzen? Es wird allgegenwärtig. Sobald Sie im Beruf sind, haben Sie das überall. Und dann denke ich, die Schlüsselfragen, also das ist mein, wir könnten darüber diskutieren, ich könnte das jetzt so aufbauen können. Die Schlüsselfragen sind doch die, wo spielen denn Dinge im Learning? Dann, wenn Sie mit Ihren Kindern in Zukunft zusammenarbeiten, wo spielen denn da Dinge eine Rolle? Und eine wichtige Rolle. Ich glaube, ich persönlich glaube viel zu selten. Und dies ist genau die Möglichkeit, diese Dinge mit einmal ins Leben zu holen. Und auch in die akademische Welt. In das Lernen. Und noch was Zweites, das vielleicht auch. Ich habe heute so einen Snapshot gemacht, so ganz schnell. Und da müssen Sie natürlich viel, viel mehr drüber lernen. Sie müssen. Aber das kann nicht der Grund sein, um das im E-Learning einzusetzen. Ja? Also die Frage an Sie oder die Diskussion, was kann man mit so einer Technologie machen? Und jetzt gibt es hier noch ein paar Folien. Die möchte ich mir aber heute ersparen. Sie haben die Chance, die dann zu lesen. Zack, 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 zack. Sie haben auch die Chance, im letzten Jahr die E-Lecture anzuschauen. Da habe ich nämlich mehr über diese Folien gesagt und weniger als im Internet of Things. Ich glaube, für uns muss es aber etwas Spannendes sein, darüber nachzudenken, was könnte ich denn mit so einer Technologie beim Lernen anfangen? Das unterstellt natürlich, dass Sie sagen, okay, Lernen ist wichtig und das möchte ich optimal unterstützt haben. Und das wäre meine Fragefolge.